was bisher geschah.
Wir entwickeln jetzt in kürzester Zeit eine für dich spannende Geschichte, die du gerne selber sehen würdest. Das ist so der Klassiker, nämlich die Reise des Helden.
Okay.
Das sind 12 Stufen, die man da durchlebt als Held oder Heldin. Und jetzt würde ich dich einfach mal fragen, was würdest du denn gerne mal sehen?
Einen Krimi sehen.
Ein Krimi. Wo befinden wir uns? Befinden wir uns in Deutschland? Befinden wir uns in Amerika? In den USA? Oder wo
sind
wir? In
Luxemburg.
In Luxemburg. Ja. Wie kommst du jetzt auf Luxemburg?
Der Luxemburg-Krimi. Ja, ich habe schon Heldin gesagt.
Du hast Heldin gesagt,
ja. So eine taffe Ermittlerin mit so einer braunen Lederjacke. So schwarze Haare zu einem Pony nach hinten zusammengebunden. Mhm. Also ja, die macht, ich glaube, die macht Krav Maga.
Dieses israelische
in die Eier treten.
Mhm.
Ja. Die hat einfach nichts zu tun. Also die hängt da meistens am Kicker
in
der Mordkommission rum.
Kicker im Aufenthaltsraum?
Im Aufenthaltsraum, und da denken die sich immer Fälle aus. Sie denken sich immer sowas aus und jetzt kommt's.
Ja.
Einer dieser Fälle passiert plötzlich.
Jemand erstochen, ertrunken, erschossen.
Also vergiftet.
Vergiftet.
Vergiftet. Und da denkt ja jeder sofort, dass das eine Frau gewesen sein muss, weil Giftmord ist ja der klassische Frauenmord.
Sehr, sehr abgerundeter Film, also es klingt rund. Da kann man auf jeden Fall was draus machen. Wie heißt dein Film?
Einmal Luxemburg und zurück. Obwohl wir eigentlich Luxemburg nie verlassen.
Ich fände es cool, wenn wir zur nächsten Sendung quasi einen Trailer produzieren, den wir dann.
Ein Audio-Trailer,
der diese Geschichte, ja, anpreist oder.
Cool. Ja, das kriegen wir hin.
Oder anteasert.
Und jetzt geht's weiter.
In einer Stadt, in der das Verbrechen unsichtbar ist. Eine Stadt, die sich als Staat versteht. Im Herzen der Europäischen Union. Der Luxemburg-Krimi. Erleben Sie eine taffe Heldin und Polizistin in Lederjacke.
Ich habe 10 Jahre Krav Maga gemacht.
Wenn Fiktion zur Realität wird.
Die Geschichte, die wir uns am Kicker im Präsidium ausgedacht haben, ist echt passiert. Und das Opfer wurde vergiftet. Da verdächtigt natürlich jeder, zuerst die Frau.
Ist die Realität plötzlich nur noch schwer ertragbar?
Die Realität ist wirklich nur noch schwer ertragbar.
Einmal Luxemburg und zurück.
Jetzt exklusiv in SD bei Watch Ever. Es gibt noch so viel zu entdecken. Neulich die Morningshow am Nachmittag. Hier sind Benedikt Hahn und
Andreas Navrat. Hallo.
So, unsere dritte Folge und wir haben gerade den Teaser, den Trailer zu Luxemburg, dem Luxemburg-Krimi gehört.
Der Luxemburg-Krimi. Ich denke, das ist so. Das wird so in öffentlich-rechtlich ist es der Luxemburg-Krimi. Überall woanders wird es beim Namen genannt. Einmal ja. Luxemburg und zurück.
Ja.
Ich würde es schauen.
Ich würde es auch schauen, wenn es denn mal produziert werden würde. Wir sind heute in der dritten Folge. Ich bin gespannt, was heute alles passiert. Wir haben neue Themen. Wir haben ein neues Getränk, das ich jetzt auch mal aus meiner Tüte hole. Damit überrasche ich dich und damit machen wir auch eine etwas andere Geschichte als sonst. Wir hatten bis jetzt so einen Pseudo-Smoothie, der auf biologisch und auf nachhaltig macht. Wir hatten einen Molke-Drink, der mich mehr gesund oder mich gesünder ernähren soll.
Du warst nicht hundertprozentig überzeugt.
Nee, der Geschmack war gewöhnungsbedürftig. Ja. Nach Himbeere, Erdbeere, Johannisbeere.
Blaubeere, glaube ich.
So, und heute machen wir was ganz anderes. Wir machen das Kontraprogramm und zwar heute gibt's Alkohol.
Yes! Wie gut, dass ich mit der Bahn zurückfahre.
So, ich habe hier 2 Gläser. Was meinst du, könnte es sein? Das sind
Weingläser. Also doch, ne? Weingläser oder Sekt vielleicht. Also keine Sektflöte, sind breitere Gläser. Ich würde jetzt einen Rotwein erwarten.
Ein Rotwein, damit liegst du falsch. Es ist ein Weißwein. Genauer gesagt, es ist eine Scheurebe aus der Pfalz. Gibt es hier in Köln zu kaufen. Ich sage jetzt aber nicht wo, weil ich möchte keine Werbung machen. Ja. Aber er ist sehr lecker. Wer gerne wissen möchte, was für einen Wein wir hier trinken. Es ist eine Scheurebe aus der Pfalz. Die es hier in Köln, in Ehrenfeld und im belgischen Viertel gibt, in der Markthalle. So viel darf gesagt sein.
Ja.
Und ich gieße das jetzt einfach mal hier ein. Bitteschön.
Kommt das denn aus unserem sympathischen südlichen Nachbarbundesland Rheinland-Pfalz?
Ja, es kommt aus der Pfalz. Und das Tolle zu diesem Wein ist, er ist eigentlich international. Der Winzer kommt aus Kalifornien, ist dort in einer kleinen Gemeinschaft aufgewachsen, einer deutschen Gemeinschaft und hat dort, ja, wie nennt man das, Winzerei studiert.
Ja.
Also er ist ein Mann vom Fach und weiß, wie es geht und ist dann hier rübergekommen nach Deutschland. Das Lustige ist, er spricht echt interessantes Deutsch, nämlich mit so einem Pfälzer Akzent oder Dialekt, ja, und dann so ein US-Akzent und ein bisschen Kölsch. Es ist sehr
komisch.
Das
ist eine Mischung. Ja, ich muss sagen, mir sind die Alarmglocken so ein bisschen hochgegangen. Immer wenn ich deutsche Gemeinschaft irgendwo in Amerika höre, dann denke ich halt immer an irgendwelche ganz bibeltreuen Menschen in den USA.
Nein, bekloppter.
Also da gibt's in Südamerika gibt's echt so abgeschlagene Dörfer. Wenn du mal eine ernsthafte Zeitreise machen willst, kannst du, also wenn du dich fragst, hey, wie haben eigentlich die Leute vor 100 Jahren in Deutschland gesprochen, das tun die da. Das ist so ein ganz komisches Deutsch. Und die gibt es einfach noch.
Aber er ist sehr zukunftszugewandt und filtriert seine Weine. Es sind keine natürlich belassenen Weißweine, die ich persönlich gar nicht mag. Die schmecken eher nach trüben, muffigen Apfelsaft. Das ist ein richtig leckerer Wein. Ach. Du hast jetzt mal dein Glas gefüllt hier.
Dankeschön.
Wir stoßen einfach mal an. Die Sendung geht gut los und Prost.
Ich muss das Bouquet ja erstmal.
Ja, beschreib es mal. Was riechst du denn?
Oh, Wein.
Sehr gut. Nach was? Was für eine Note?
Ich würde jetzt nur vom Geruch her sagen, der hat nicht viel Säure.
Mhm.
Aber das muss ich natürlich gleich überprüfen, weil er fühlt sich nicht zu sauer. Er riecht nicht zu sauer. Ich rieche. Ich kann das nicht.
Das macht gar nichts. Also, alles, was du sagst, ist richtig.
Ja.
Weil jeder riecht etwas anderes. Also wir machen jetzt quasi unsere erste Weinprobe in der dritten Sendung. Ja, super. Es ist eine Scheurebe, er ist fein herb, so viel sei gesagt. Und er schmeckt eher süßlich als trocken. Ich probiere es auch einfach, ich habe jetzt auch durch.
Ja. Also habe ich mich nicht getraut, so in Richtung Apfel was zu sagen.
Ja.
Aber so mit dem Geschmack tue ich das. Also da kann man sagen, ein bisschen so wie Apfelsaft.
Ja, das ist wahrscheinlich richtig, weil das, was du schmeckst, ist das, was du schmeckst.
Ja.
Und je mehr du davon nimmst, desto facettenreicher wird wahrscheinlich der Geschmack.
Ich finde das aber auch extrem komisch, dass Leute dir, Sommeliers, mir erklären, welcher Wein jetzt geil ist und welcher nicht. Das gibt's ja sonst nirgendwo.
Ja.
Also ich gehe ja nicht irgendwie zum Subway oder zum anderen Sandwich-Hersteller und dann erzählt mir einer, dass ich eins mit Schinken essen muss, weil das ist jetzt total das Ding.
Also das hat sich mittlerweile aufgeweicht. Die Sommeliers, die dir sagen, das musst du dazu trinken, die gibt es, glaube ich, weniger. Korrigiert mich da draußen, wenn ich was Falsches sage. Aber das, was ich gelernt habe oder das, was ich bis jetzt mitbekommen habe, ist das, trink den Wein, den du trinken möchtest, zu dem Essen, was du gerade isst.
Ja.
Es muss dir einfach schmecken und gefallen. Und ob da jetzt die Noten, weiß ich nicht, so ein richtig, trockener Rotwein zu einem Schimmelkäse oder so, wo sich dann das miteinander ergänzt oder so, ja, schön und gut, es muss dir ja schmecken.
Ja, genau, aber das ist ja auch mein Argument dafür, dass es eigentlich Unsinn ist, dass mir da jemand was empfehlen muss.
Genau, deswegen probier einfach selber, wie schmeckt dir der denn?
Trinkbar, also ich denke, die Flasche machen wir leer, oder?
Würde ich auch sagen, also sie ist schon halb leer. Ich meine, zwei Gläser, es sind, wie viel ist das?
0,75
Liter, so, und ich habe jetzt hier so 0,2 eingegossen. So, ich nehme jetzt auch nochmal einen Schluck und dann kommen wir direkt zu meinem ersten Thema.
Ich bin gespannt, ich weiß gar nichts, ich habe nicht mal ein Stichwort bekommen.
Nee, gar nichts, ne? Das ist so völlig offen. Wir gehen nicht weit von dem weg, was ich letzte Mal hatte. Letzte Mal hast du mir quasi eine Geschichte geschrieben oder wir haben sie zusammengeschrieben.
Ja.
Wir haben gerade den Teaser-Trailer gehört.
Ich habe den Teaser-Trailer gehört, ja.
Das ist toll, ne?
Also, ja, wow, taffe Frau.
Sie kann Krav Maga.
Habe ich auch gehört.
Der möchte ich nicht im Dunkeln begegnen. Nee, also mein Thema sind Filme. Und zwar Filme, die wir natürlich alle gesehen haben in unserer Kindheit, in den 80ern. Wir sind in den 80ern groß geworden. Meine Lieblingsfilme sind natürlich Ghostbusters 1 und 2, Back to the Future, Hot Shots, Die nackte Kanone, die unglaubliche Reise in einem völlig verrückten Flugzeug. Also so diese Comedy-Schiene.
Die sind einfacher auf Englisch. Da heißen die, glaube ich, einfach Airplane.
Airplane 1, 2, 3, keine Ahnung. Und es gibt noch viele weitere Filme, die ich in den 80ern gesehen habe und dann auch immer wieder, weil wir sie aufgenommen haben auf VHS, so, ne, noch mit Kirsel RTL, weil wir die Antenne halt nur Richtung WDR ausgerichtet haben.
Von Wesel, ganz schwer zu empfangen.
Ach, so, und jetzt kommt's aber. Ich möchte nämlich wissen, oder das möchte ich gerne mit dir diskutieren, welche Filme haben ein Comeback verdient?
Ah.
Ein Sequel, ein Prequel, ein Reboot. Mhm. Welche Filme aus der Vergangenheit haben ein Comeback verdient? Für mich, jetzt neu, hatte ich letztens in meiner Timeline, wurde mir reingespült, Ghostbusters 3, also wirklich Ghostbusters, die Ghostbusters sollen zurückkommen mit Bill Murray und Dan Aykroyd. Als ich das gelesen hatte, dachte ich, das kann nicht sein. Also ich dachte eigentlich mit dem Ghostbusters-Film der Frauen, also von Saturday Night Live, quasi die Frauenriege, die da losgelassen wurde, sei das Franchise am Ende. Weil für mich war es am Ende, also dass da Bill Murray und Dan Aykroyd noch irgendwie mitgemacht haben, okay, als Gastauftritte, aber der Film war für mich nichts. Tut mir leid. Also ich hatte wirklich große Erwartungen, dachte, nee, komm, geh ohne Erwartung rein.
SNL ist ja auch nur eine Größe, ne? Ja,
also lass dich nicht beeinflussen, geh rein und lass das einfach mal auf dich wirken. Und ich war aber überhaupt nicht irgendwie, also es gab nicht irgendetwas, was
Keine einzige Szene.
Selbst diese Szene mit Bill Murray, wo ich dachte, oh, cool, da kommt er jetzt. Bill Murray, jetzt kommt er.
Und reißt dann, es.
Nee. Doch nicht. Oder auch Dan Aykroyd als Taxifahrer, meine ich, war er kurz zu sehen. Ja, schade, aber jetzt soll es wiederkommen. Ist es eine gute Idee, jetzt nach gefühlt über 30 Jahren nochmal mit einer Geschichte zu beginnen, die, weiß nicht, vor 30 Jahren aufgehört hat oder weiterzumachen? Oder muss was Neues her?
Weißt du denn eigentlich schon irgendwas über die Storyline? Also heißt das jetzt, dass die, die Schauspieler sind älter geworden. Mhm. Und ich glaube nicht, dass, also ja, das CGI könnte das, aber die Maske kann das nicht. Die müssen jetzt auch ältere Leute spielen. Ist dann die Spielzeit, ist dann aber auch jetzt? Also
ich würde vermuten, ja. Also das sind dann mehr Berater, Rentner oder ja, die sind in Pension und leben jetzt von ihrer Pension und werden als Berater dazugeholt, weil irgendwie der große wie hieß das erste Monster im ersten Teil?
War das nicht der Marshmallow-Mann?
Der Marshmallow-Mann, ja, kommt wieder. Ich weiß es nicht.
Was, sehr amerikanisch.
Was könnte das sein? Also ist es sinnvoll, das zu tun? Also ich habe mich gefreut, als ich das gelesen habe.
Ja klar, man freut sich erstmal, aber die Erwartungshaltung ist natürlich unendlich, weil ich glaube, die Schwierigkeit ist auch, du hast, also wenn du den Film heute zum ersten Mal sehen könntest, objektiv, ich weiß nicht, ob du dieselben Emotionen hättest, weil du hast den, was, 10 oder irgendwie so, also als Kind gesehen und du verbindest damit, glaube ich, auch, also ich würde sagen, also man kann ja sagen, Kindheit war ja ganz gut so bei uns, ne? Ja. Also das war super Zeit und ich glaube, die Kultur, die Popkultur, die Sachen, die man da aufgenommen hat, unabhängig davon, wie gut die qualitativ eigentlich sind, die spiegeln für uns auch eine bestimmte Zeit in unserem Leben wieder. Und deswegen finde ich das sehr gefährlich, damit zu spielen und zu versuchen, das wieder herzustellen. Ich gebe dir mal ein anderes Beispiel, was jetzt kein Film ist. Mhm. Ich habe 2010 mal ein Auslandssemester in Australien gemacht. Ja. In Westaustralien, in Perth.
Perth.
Und
Perth. Wie alt warst du da?
2010, 24. Mhm. Ja. Und theoretisch könnte ich jetzt auch mal sagen, mit meiner aktuellen Verlobten, die ich noch nicht so lange kenne, könnte man ja mal nach Perth, ne, kennt man die Stadt, ich hatte da sogar eine Bekannte. Also das wäre tatsächlich machbar und sinnvoll. Aber ich streue mich so dahin zu gehen, weil ich weiß, ich habe ganz besondere Erinnerungen daran, wie jeder, der irgendwie ein Auslandssemester gemacht hat, das hat man da irgendwie eine coole Zeit erlebt. Und ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass es irgendwie enttäuschend ist, wenn ich da wieder hingehe, auch wenn die Stadt total gleich ist, auch wenn die gleichen Clubs existieren, wo wir früher hingegangen sind, es ist einfach nicht das Gleiche.
Also es würde deine Erinnerung entwerten oder verändern oder beschädigen.
Und diese Gefahr sehe ich eben auch, wenn ich jetzt einen Film bekomme, der das irgendwie aufgreift, was ich von früher kenne.
Ja, auch wenn der gleiche Autor, Dan Aykroyd, hat, glaube ich, federführend mitgeschrieben bei Ghostbusters, wenn er wieder quasi das Drehbuch schreibt und auch mitspielt in einer Hauptrolle und vielleicht sogar die Technik von damals genutzt wird. Ich meine, die alten Kameras. Ne, nicht heute hier irgendwie mit der neuen Alexa schieß mich tot 8K, wo man tolle Aufnahmen machen kann und irgendwie die Technik von heute mit dem Licht von heute, mit dem Ton von heute oder mit der CGI von heute. Nee, wir nehmen die Technik, die von 85 oder 89 vorhanden war.
Machen die das?
Nee, das würde ich mir vielleicht wünschen. Vielleicht würde das den Film sogar noch aufwerten und sagen, nee, wir machen das mit der der Technik, mit den Kameras, die jetzt 30 Jahre alt sind, wenn es sie noch gibt.
Ja, ansonsten sind Transformers.
Ja, genau. Sonst wird es halt so ein Plastik-Movie. Mhm. Popcorn-Plastik à la Transformers, den ich mir nicht angucken möchte, weil wenn ich mir heutzutage, oder das war ja auch schon bei Ghostbusters mit den Frauen, das sah einfach unecht aus. Das war einfach zu sauber, zu clean, zu unrealistisch.
Ja.
Es war einfach zu unrealistisch für mich. Und deswegen dachte ich, was könnte man tun, damit das sichergestellt ist? Die Technik von damals benutzen, die Schauspieler von damals benutzen, die immer noch gut sind oder vielleicht sogar besser sind. Und die Geschichte weiterzuführen oder ein Reboot. Also das ist ein Für und Wider. Deswegen, ich bin noch unentschieden, aber ich kann nur sagen, als ich das gelesen hatte, Ghostbusters kommen wieder, dachte ich, das kann nicht wahr sein.
Ja.
Sie haben alle zusammengetrommelt, okay, Egan ist verstorben, der Schauspieler, ich glaube vor 2 oder 3 Jahren, der wird nicht mehr dabei sein, aber die...
Ja, hoffentlich dann auch nicht als CGI.
Es kann...
Es klingt alles lächerlich, möglich, aber es ist heutzutage...
Möglich. Ja. Ja, also deine Meinung oder deine persönliche Entscheidung, willst du einen dritten Teil sehen?
Ich will ihn mir auf jeden Fall anschauen, aber ich glaube nicht daran, dass er so gut wird wie früher.
Okay, wir schließen an Zurück in die Zukunft.
Es gab ich habe
Teil
befürchtet,
1, dass Teil das 2, Teil 3.
Die finde ich aber als Trilogie wertig. Da sagen auch alle immer, zweite ist der schwächste Teil, sehe ich nicht so. Ich fand die Zukunft total lustig.
Der zweite ist der schwächste, ich habe gehört, der dritte ist der schwächste.
Der dritte, ja, das würde ich auch eher sagen, aber nur, weil ich nicht so wirklich viel mit Western anfangen kann. Obwohl wir jetzt die erste Staffel Westworld nochmal durchgeguckt haben. Egal, anderes Thema.
Ja, möchten wir einen Michael J. Fox heute nochmal in dieser Rolle sehen?
Nein, das ist wahrscheinlich keine so gute Idee.
Ich meine, er ist immer wieder mal aufgetreten in vielen Serien, in vielen Filmen mit kleinen Gastauftritten, zum Beispiel bei Larry David in Curb Your Enthusiasm, wo er sogar mit seiner Krankheit offensiv umgegangen ist, die thematisiert hat und die auch zu Problemen geführt hat, was sehr komisch war und was sehr viel Selbstironie beinhaltete. Die Frage ist, wird er es machen wollen oder eher nicht? Also wird er es schaffen gesundheitlich? Wahrscheinlich eher nicht.
Also ich kann ihm nur raten, das nicht zu tun.
Weil den Film würdest du dir nicht angucken wollen.
Es ist Zurück in die Zukunft. Natürlich würde ich es mir anschauen. Natürlich würde ich 20 Euro, was eine Kinokarte realistisch kostet dieser Tage, investieren, um es zu sehen. Aber ich wäre wahrscheinlich enttäuscht.
Ich wäre, glaube ich, enttäuschter, wenn ein Reboot stattfinden würde mit einem neuen Darsteller, den er wahrscheinlich auch wieder ersetzt wird, weil er nach 6 Wochen dann doch nicht das bringt, was man erwartet hat, wie beim Original Zurück in die Zukunft.
Genau, du kannst den Schauspieler, den sie am Anfang genommen haben, dann ausgetauscht haben.
Der kann jetzt 30 Jahre später endlich zeigen, dass er doch was dazugelernt hat. Er hatte 30 Jahre Zeit, nochmal so ein bisschen Schauspieltraining zu nehmen und dann jetzt endlich zu zeigen, dass er doch was drauf hat, dass er vielleicht doch komisch ist.
Ja, oder auch nicht.
Wie hieß er überhaupt? Ich habe den Namen vergessen.
Ja, ist auch schon wie bei 7 Things You Didn't Know, YouTube-Kanal. Aber,
ich finde, er hat ein Comeback verdient. Wenn einer ein Comeback aus den 80ern verdient hat, dann er, der nie gezeigt wurde.
Ja, biggest failure of my life.
Hat er überhaupt irgendwas gedreht danach?
Ich müsste es jetzt nachgucken.
Weiß es nicht. Wir haben beide unsere Rechner vom Gesicht.
Das ist nicht, wie diese Sendung funktioniert.
Nein, das ist nicht diese Sendung. Das ist eine andere Sendung.
Wir hören zu, wie Leute was im Internet suchen.
Könnt ihr selber googeln. Okay, was haben wir denn noch? Zum Beispiel Jurassic Park, Jurassic World. Ist der jetzt schon wieder gerebootet oder ein Neustart? Wie gefällt dir das?
Den ersten fand ich ganz gut, aber auch weil Chris Pratt, richtig?
Chris Pratt,
One of the Chrises, ich glaube Chris Pratt, genau, finde ich das gut gemacht hat, ist handsome, so gefällt mir eigentlich gut als Schauspieler. Der zweite Teil war lächerlich.
Ich habe den noch nicht gesehen, also nicht spoilern.
Okay, ohne zu spoilern, die Storyline ist so abgedreht und so absurd, dass ich denke, so, was passiert da gerade? Ernsthaft, das ist doch kein Konzept.
Also es ist nicht vergleichbar mit den 4 anderen Filmen davor. Gar nicht. Es hat was völlig anderes jetzt.
Die alten 4 gar nicht mehr so im Kopf, aber...
Also den ersten hast du doch im Kopf, den zweiten.
Okay, der erste ist einfach. Die Storyline vom ersten ist, wir bauen einen Park, es geht was schief, wir müssen aus dem Park raus.
Ja.
So, und von den anderen weiß ich nicht mehr genau.
Zwei, wir gehen zur Nachbarinsel, wollen da irgendwie, glaube ich, was war das? Oder war es der dritte?
Der dritte war schon, da waren schon irgendwelche Vögel.
Da waren Vögel und die wollen, glaube ich, die Tiere mitnehmen, ne? Ach nee, das war im zweiten. Im zweiten ist er doch dann in der Stadt in San Diego. Irgendwo in irgendeiner Hafen-City, wo doch dann der Tyrannosaurus Rex durch die Stadt läuft und aus dem Pool trinkt und dem Hund den Hund frisst, der im Häuschen sitzt.
Dann kann ich sagen, der zweite Teil des Reboots geht in die ähnliche Richtung, aber noch bekloppter.
Alles klar. Okay, also da
vielleicht sollte ich es dir auch sagen, damit du dir das ersparen kannst.
Also ist dieser Reboot geglückt im ersten Teil, im zweiten Teil leider nicht mehr.
Ja. Aber warum denn eigentlich überhaupt Reboot? Gibt's wirklich keine Geschichten mehr zu erzählen? Ist es schon soweit?
Das habe ich mich auch gefragt, nämlich bei der nächsten großen Geschichte, Spider-Man. Angefangen mit Tobey Maguire in den, ich glaube, Anfang 2000ern. Ja. Es gab 3 Filme. Der erste Film kam schon später raus als geplant, weil ein großes Unglück passiert ist in den USA. Ja. Es gab wohl eine große Szene am World Trade Center. Es gab ein Trailer dazu, den habe ich selbst im Kino gesehen und da musste dieser Film nochmal umgestaltet werden, diese Szene musste rausgenommen werden, es wurde halt viel geändert. Diese Trilogie kam später raus. Ich fand die damals sehr angenehm, sehr amüsant. Tobey Maguire hat für mich gut als Peter Parker funktioniert. Dann, ein paar Jahre später, Reboot mit Andrew Garfield, bekannt aus The Social Network. Warum? Und jetzt wieder Spider-Man The Homecoming.
Habe ich gesehen.
Spider-Man
Far From Home. Far From Home jetzt,
Mit Tom
den
Holland.
Habe ich nicht verstanden.
Wieso? Wieso? Also ich meine, brauchen wir unsere bekannten Helden, unsere bekannten Helden in immer wieder neue oder immer wieder neu gleiche Geschichten? Können wir keine neuen Figuren oder Rollen erfinden? Was ist das, dass das auch die Zuschauer zieht, dass das wirklich so Kassenschlager sind? Sonst würden sie ja nicht produziert werden.
Die Marvel-Marketing-Maschine?
Ja.
Ja, weil das scheint ja, also was Superheldenfilme angeht, die folgen ja auch mehr als alle anderen eigentlich so einem Schema. Also ich habe jetzt, wie hieß der letzte jetzt? Far From Home, Spider-Man.
Ja.
Das hat mir nicht so gut gefallen. Und es gab keinen Moment in diesem Film, wo ich irgendwie dachte, what a twist. Also das ist komplett vorhersehbar.
Weil alles schon gesehen.
Du hast es alles schon gesehen. Da passiert nichts, was nicht irgendwie sehr erwartbar ist. Und ehrlich gesagt könnte ich da jetzt Spider-Man auch mit, nicht Batman, aber irgendeinem X-Man da ersetzen. Da kann ich auch hier Wolverine rumlaufen lassen. Wird nicht groß anders aussehen. Der einzige Actionfilm aus dem Marvel-Universum, wo ich fand, der echt mal anders war, war der letzte X-Man, wo der schon alt war und am Sterben war. Das fand ich großartig.
Den habe ich nicht gesehen. Das war doch diese Origins, ne?
Da müssen wir jetzt aufpassen.
Ich will auch nichts Falsches sagen. Ja. Ich bin auch nicht so tief drin in diesem Marvel-Universum und in diesem Thema, in diesem großen Franchise. Ja. Und die machen das ja richtig toll. Also das ist ja, das funktioniert ja im Gegensatz zu DC, funktioniert Marvel, diese Geschichte mit den aufeinanderfolgenden Filmen, auch die Avengers und so weiter.
Ja, du sagst das so. Ich hab nicht den Endgame Avengers gesehen. Ich habe irgendwie nicht verstanden teilweise was, also wie gesagt, es ist erwartbar, was da passiert, ich konnte dem Film schon folgen, da waren Anspielungen drauf, die ich nicht gecheckt habe. Okay, ich habe verstanden, dass einer dieser großen Helden da gestorben ist, okay, das konnte man sich irgendwie zusammenreimen, aber dann gab es irgendeinen Blip oder Blub und da waren irgendwelche Leute 5 Jahre
Flubber
älter als
da?
Die anderen.
Es gab Flubber? Ja. Ist doch jetzt auch Disney.
Flubber Reboot,
ja.
Schade. Ich konnte nicht alles verstehen, weil Marvel gesagt hat, du bist zu bestrafen, du hast nicht 20 Euro für die anderen Kinofilme ausgegeben.
Aha. Um nochmal auf Spider-Man zurückzukommen oder The Amazing Spider-Man.
Das ist ja auch wieder ein Unterschied.
Ja, das war ja Andrew Garfield, ne? Also,
ja, aber dann würde, sind das nicht 2 unterschiedliche Comics oder so?
Und es gab doch auch diesen Spider-Man, diesen Comic-Spider-Man-Film, oder kommt der erst noch raus? Mit einem schwarzen Spider-Man-Charakter.
Ach so, ich dachte, es gibt ja auch einen schwarzen Spider-Man, dieses schwarze Ding.
Nicht Venom. Anzug.
Ja.
Nicht Venom, das ist ja auch nochmal ein eigener Teil gewesen mit dem. Also, okay, aber Thema ist ja Reboots.
Ja.
Reboots. Warum? Warum denn mit Spider-Man? War das nicht toll? Gut, man kann auch sagen, es wird seit gefühlt 500 Jahren immer wieder Romeo und Julia auf die Bühne gebracht.
Ja.
100.000 Mal gesehen, mal gut, mal schlechter.
Ja, unterschiedliche Inszenierungen. Da würde der Regisseur des Theaters ja sich auch Freiheiten rausnehmen und Dinge anders darstellen.
Mhm. Gut, ich finde auch, es gibt Filme, es gibt Remakes, es gibt oder Andehnungen an Filme, die dann auch, finde ich, berechtigt sind. Aber warum so kurz hintereinander? Ja, also, Spider-Man. Das ist ja wirklich, weiß ich, Schlag auf Schlag.
Money? Geld?
es ist wirklich Geld.
Also bei Marvel würde ich sagen, Cash Machine. Definitiv. Ich finde, um mal ein gutes Beispiel zu nennen, ich finde, also es gibt ja auch verschiedene Batman-Trilogien und die finde ich sehr unterschiedlich und da finde ich auch mehrere von gut. Mhm. Also ich meine, Dark Knight ist halt echt was anderes gewesen.
Als Michael Keaton.
Zum Beispiel, genau. Na, wie gesagt, es ist nicht der einzige Batman-Film, den ich gut finde. Die sind ganz anders. Manche sind sehr comichaft, sehr Comedy, eine Lachnummer ist jetzt falsch ausgedrückt, aber die sich...
Du meinst dieser Tim Burton-Style oder was?
Ja, zum Beispiel. Ne? Das war ja so ganz comichaft und Dark Knight ist eigentlich ein Thriller. Also eine sehr dunkle Grundstimmung.
Ja.
Ja. Und das fand ich okay, damit mal so zu spielen und mal das so und mal so zu machen und das dann halt schon um den gleichen Helden herum zu bauen.
Gut, also nur um das mal so ein bisschen zu verstehen, also es gibt für dich Pros, dass man das tut, also man kann es auch nachvollziehen, Geld und auch inhaltlich, weil darum geht es mir ja eigentlich als Zuschauer, dass das auch inhaltlich irgendwie gefüllt ist und nicht einfach nur, ja, wir haben wieder einen neuen Darsteller, der jetzt 2 Jahre jünger ist, wir haben einen neuen Antagonisten, der auch 5 Jahre jünger ist und jetzt lassen wir die wieder aufeinander prallen. Nee, sondern es muss ja auch irgendwie inhaltlich gefüttert sein. Gut, da könnte man jetzt auch drüber streiten, ob DC da den richtigen Weg beschreitet.
Joker kommt jetzt, ne?
Das ist die Frage. Wird das ein Erfolg, dieser Spin-off-Film, ob das, ja, keine Ahnung, die DC-Gemeinde jubelt natürlich, die Marvels-Fans sagen, was soll der Scheiß?
Wirklich?
Ja, das ist wirklich so.
Oh,
weil,
wow.
Mit einigen gesprochen, die sehr dem Marvel-Kosmos zugeordnet sind und da sich wohl drin fühlen und dann nur noch abschätzig rübergucken können und sagen, ach, ihr tut uns so leid, okay. Weil die auch so viel Selbstmitleid haben, die DC-Leute. So, das ist halt wenig komisch, so wie bei Deadpool, man kann über sich selber lachen, das würde bei DC niemals passieren.
Deadpool ist awesome. Das ist natürlich ganz weit vorne. Das ist aber auch ein super, es ist kein Superheldenfilm, finde ich. Also natürlich ist es theoretisch ein Superheld, aber das ist ja quasi eine, wie soll ich das nennen, das ist Selbstironie. Also
selbstreferenziell auch.
Quasi schon eine spaßige Dokumentation über andere Superheldenfilme.
Ja. Es steht für sich vielleicht. Es steht für sich. Und was ich jetzt auch noch gelesen hatte, ist, die Gremlins kommen wieder.
Nein.
Ja, also die Gremlins sind auch wieder dabei. Muss man jetzt ein bisschen aufpassen mit dem Wasser. Sie kommen als Serie wieder.
Ah, okay.
Tja, brauchen wir das?
Jeden Abend um 11:45.
Ich muss ehrlich sagen, ich fand die damals nicht so spannend. Also es hat mich nicht so gekickt. Was mich viel mehr gekickt hat, war dieser Roboter Nummer 5.
Kommt der auch wieder?
Das wäre doch mal was, oder?
Nummer
5 lebt oder Nummer 5 gibt nicht auf. Es gab 2 Teile, wenn ich mich recht entsinne. Und Wally, hat ja schon wirklich vom Look her diverse Ähnlichkeiten zu Nummer 5, finde ich so.
Aber es ist schwierig, vielleicht so in diese Welt reinzubringen, weil ja Robotik und Roboter und AI sich doch sehr hart weiterentwickelt haben. Und weil jetzt früher war das irgendwie total so, wow, der kann irgendwie in 5 Sekunden durch ein Buch lesen. Und willst du heute sagen, das ist ein USB-Stick, der irgendwie 10 Kilobyte pro Sekunde überträgt. Und du denkst so, boah,
ich kann auch
die
Suche bedienen. Ja, ja, genau, ja. Ja, das ist, aber das wäre halt spannend. Würde mich das interessieren, sowas zu sehen? Ich meine, es gibt Serien wie Halt and Catch Fire, die ja auch in den 80ern spielen, auf Amazon Prime. Mhm. Spielt in den 80ern, man sieht, wie eine Computerfirma versucht, auf einen grünen Zweig zu kommen. Ist ja auch nicht mehr tagesaktuell oder zeitaktuell. Aber trotzdem kann ich irgendwie mich da damit identifizieren oder mit den Figuren oder mit den Problematiken.
Aber ein Nummer 5 lebt wieder Film würde dann ja jetzt in dieser Zeit spielen. Ja, müsste sich irgendwie mit einer Alexa oder einer auseinandersetzen.
Oder es spielt immer noch in den 80ern, Anfang der 90er.
Ja, das wird funktionieren.
Ja.
Also dieses Ding, das hat glaube ich, keine Daseinsberechtigung in der Jetztzeit. Und was mir auch noch so einfällt ist, also wir referenzieren halt immer Filme aus unserer Jugend. Unser Geschmack hat sich doch auch irgendwie weiterentwickelt.
Nein.
Nein. Nein.
Nein, hat er nicht.
Und jetzt gehe ich die Gummibärenlande gucken. Ja, du kannst mir gerne auch noch was einschütten.
Ja, ich...
Ich mach mal leer.
Mach mal leer. Ich fülle gerade hier das Glas nach, für alle, die es nicht sehen können. So. Also du kannst jetzt Alkohol. ja noch mal riechen, noch mal dran schnuppern und noch mal
Das schmecken. Zweite Glas schmeckt immer besser.
Ja. Nach was schmeckt es denn?
Scheurebe. Ich würde sagen 2018er feinherber Wein. Mehr kann ich jetzt auf dem also hier schräg rüber von dem Etikett nicht lesen.
Ja. Gut, du verrätst nicht, nach was es schmeckt.
Ich überlasse
Hast das. Hast du Geschmacksnerven?
Ja. Ich glaube schon.
Ah, ja, schön. Ja, also wie gesagt, Reboots. Also ich fänd's toll. Ich fänd's toll, wenn es einige Filme gäbe, die jetzt wiederkommen, die meine, ich sag mal, Kindheitshelden waren. Hm. Gibt es irgendwelche Filme, die du auf gar keinen Fall wiedersehen möchtest? Oder Figuren in einem dritten, vierten Teil?
Ich bin der Meinung, dass Zurück in die Zukunft abgeschlossen ist. Und nach meiner Ansicht sollte das nicht weiterkommen. Aber ich sag dir, was ich echt schade finde, dass es da nur einen Film von gibt. Ich fand als Kind oder Jugendlicher das fünfte Element richtig geil.
Ah.
So, Bruce Willis als Taxifahrer in einer futuristischen Welt. Ganz ausgefallene Kostüme, die, wenn ich das richtig im Kopf habe, von dem von diesem Modedesigner gestaltet wurden, der auch die Madonna-Outfits gemacht hat. Ja.
Das kann ich jetzt nicht bestätigen oder nee,
das
revidieren,
ist
aber
Fakt, das ist Fakt. Okay. Das ist Fakt, das habe ich in einem YouTube-Video gesehen.
Dann muss es stimmen.
Richtig.
Luc Besson,
der Regisseur. Ja, genau. Ich komme nicht mehr auf den Namen. Aber diese ganzen Franzosen.
Diese ganzen Franzosen.
Weil das andere Ding ist, war dieses Stadt der 1000 Planeten Ding.
Das kam letztens erst, ne, vor so ein paar Jahren.
Ja, das ist aber richtig gefloppt.
Ich habe es auch nicht gesehen. Anknüpfen?
Das ist irgendwie so ein französisches Comic, was in Frankreich auch irgendwie alle gelesen haben, so die Jugendliche.
Valerian, ja. Die Stadt der 1000 Planeten.
Genau. Und leider kennt der Rest der Welt diese ganzen Darsteller nicht und er konnte da nichts mit anfangen. Also eine Pop-Kulturreferenz, die einfach ins Leere gelaufen ist.
Ist es denn in Frankreich erfolgreich gewesen?
Ja, aber das reicht das. Reicht das für einen Erfolg? Das war ja irgendwie nicht. Tatsächlich der teuerste Film, den Frankreich irgendwie je produziert hat. Irgendwie 80
das
Millionen
tut
oder
mir
was.
Leid. Ja, das fünfte Element war schick, war schnell, war bunt, war 90er, finde ich so. Es war ja. So sehr, sehr MTV-Style-mäßig. Ja. So. Es ist so, oder war es mehr, wie heißt es, VH1? Also diese schnellen Schnitte, diese schräge, dieses bunte, es war einfach bunt.
Ruby Rod.
Ja, aber schön. Ja, davon Teil 2, das sechste Element.
Ich weiß nicht, ob Mila Jovovich die Rolle noch stemmen kann. Das ist jetzt auch schon immerhin 20 Jahre locker später, wenn nicht mehr.
Wird schwierig. Ja. Ja, also, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn es ein Ghostbusters 3 gäbe.
Das wird dir ja jetzt erfüllt.
Quasi. Das wird mir erfüllt. Da arbeiten die jetzt hart dran, dass es mir dann gut geht. Das hoffe ich doch auch.
Ja. Ja, wir können uns den anschauen. Ich bin dabei.
Ach, schön. Ja, und was hast du uns mitgebracht?
Aha, dafür muss ich jetzt mal kurz irgendwie an mein Handy kommen. Und du hast deins auch in der Nähe?
Ich habe mein Handy auch in der Nähe, ja. Deins hatte auch vorhin übrigens vibriert. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Aber
ja, das ist dann so. Ja, es ist nicht professionell, hätte ich ausmachen sollen. Benne, ich weiß, dass du Apple-Benutzer bist. Und ich möchte, dass du der Hörergemeinschaft etwas offenbarst. Und zwar würde ich dich gerne bitten, einmal in die Einstellung zu gehen.
Oh Gott. Ja, ich gehe in die Einstellung.
Und dann auf die Bildschirmzeit. Und da kannst du auf die Zeit gehen, die da ist, und auf die letzten 7 Tage oben drücken.
Die letzten 7 Tage?
Genau.
Das also, habe ich ja nicht.
Du bist auf Bildschirmzeit und dann kannst du auf die, was da steht, da die Stunden und Minuten, wenn du da mal draufklickst. Und dann kannst du oben
die
so weiter.
Die letzten 7 Tage.
Genau.
Ja.
Und wenn du dann runterscrollst, dann fände ich das interessant, mal von dir zu erfahren, was so deine 5 beliebtesten Apps sind.
Meine meistverwendeten Apps sind gehören alle, also Top 3, Facebook-Konzern, Instagram, Facebook und WhatsApp. Und dann kommt Notizen. Und dann kommt Google Maps.
Notizen, das ist interessant.
Instagram, Facebook, WhatsApp, Notizen und Google Maps. Und dann kommt mein Mailprogramm Spark.
Ah, okay. Ich habe das mal mit meinem hier verglichen. Ich habe mir irgendwie die letzte Woche besonders viel Mühe gegeben.
Das ist also aktiv beeinflusst, damit da jetzt was anderes steht. Nur für die heutige Sendung, ja toll.
Jein. Also ich habe nicht andere Apps benutzt, sondern ich habe mein Handy sehr wenig benutzt und wollte wissen, was dann noch übrig bleibt. Mhm. Und meine Top-Applikation ist Google Maps mit einer Stunde 23. Gefolgt
auch
von,
Stunde 30 habe ich bei mir.
Ja, wenn man es im Auto zum Navigieren benutzt, wenn man dann irgendwie sechs Stunden fährt, dann ist es ja schon passiert. Und dann folgt bei mir auch WhatsApp, Safari, 9Gag und YouTube. Ja, das sind so meine Top-Apps. Und die Überleitung, die muss jetzt so einfach funktionieren. Google Maps, das benutzt man ja zum Navigieren und also quasi zum Unterwegssein. Und auch heute möchte ich mich so ein bisschen mit einem Thema beschäftigen, das in die Richtung geht, wie bewege ich mich eigentlich umweltfreundlich?
Das war jetzt ein richtiger Delling, ne? Das war so ein Delling-Move von A nach Z.
Du machst jetzt hier den Netzer, oder
in
was?
In zwei Sekunden, ja. Ich weiß nicht, ob unsere Hörer noch den Delling kennen.
Ja, aber die Reboots aus den 80ern, das ist kein Problem.
Ja.
Nee, also ich möchte mich heute ein Stück weit mit E-Mobilität auseinandersetzen, aber vielleicht nicht so in dem allerklassischsten Fall, weil also zuerst einmal habe ich mir überlegt, also das ist ja ein ziemlicher Hype, kann man schon sagen. Aber eigentlich ist es ja auch nichts Neues, wenn ich einfach nur die Definition von E-Mobilität heranziehe, was im Prinzip heißt, dass ich mich vorwärts bewege und dabei keinen Verbrennungsmotor benutze, sondern irgendwie Elektrizität.
Ein elektrischer Motor wird angetrieben,
Das hat man 1881 schon in Paris gemacht, indem man in die Straßenbahn gestiegen ist. Oder die Stadtbahn oder die U-Bahn. Oder für unsere österreichischen Zuhörer die Trambahn.
Ja.
Wollte ich nur mal so,
Danke dafür.
Genau. Was war jetzt, also in Deutschland gibt es das genauso lange, ne? Wir müssen gar nicht bis nach Frankreich rüber. Also in die erste Stadt Straßenbahn, falls das unsere ÖPNV-Freunde da draußen interessiert, ist am 18. Februar 1884 in Frankfurt gefahren. Ja.
Und welche Station gab es da? Frankfurt Hauptbahnhof
bis Deutsche Bank.
Ja.
Hier steht Frankfurt-Offenbacher Trambahngesellschaft. Also würde ich einfach vermuten, dass sie nach Offenbach gefahren ist, warum auch immer das wichtig war.
Es gab auch irgendwie eine Frau, die so einen E-Scooter damals schon erfunden hatte. Sie war schon sehr trendbewusst, halt zur falschen Zeit. Also sie hatte eine tolle Idee war damit aber, glaube ich, 100 Jahre einfach zu früh.
Wieso? War noch so eine Batterie, war noch irgendwie 160 Kilo.
Ich
schwer.
Weiß gar nicht, irgendwie von Krupp war das, glaube ich, eine.
Margarete Krupp.
Das kann durchaus sein,
die
charismatische
Gemahlin vom Krupp-Firmeninhaber, die unter anderem, Margarete, ne? Ja, doch klar, deswegen heißt das in Essen ja auch Margaretenhöhe, ganz einen Stadtteil gebaut hat. Mhm. Aber eigentlich, also wir meinen ja eigentlich auch, wenn wir von E-Mobilität reden, eher den Individualverkehr und nicht die S-Bahn-Fahrt von Wanne-Eickel nach Gastrop-Rauxel, wofür man die S2 nehmen müsste. Also es geht eigentlich darum, aber auch da ist es eigentlich nichts Neues. Hier ist eine spannende Statistik. Um 1900 waren 40% der Autos in den USA dampfbetrieben. Ja, aber 38% elektrisch und nur 22% mit Benzin. Also die Idee mit Elektrik sich vorwärts zu bewegen, die ist super alt. Was meinst du denn, warum das nicht weiterentwickelt wurde für so viele Jahre?
Moment, also die größte Anzahl war dampfbetrieben und auf Platz 2 elektrisch.
Ja, genau.
Wie elektrisch?
Ja, mit Batterie.
Mit Batterie?
Ja, ja.
Die hatten damals schon Batterien.
Aha.
Und das war dann auf dem Anhänger dran, oder was, diese Batterie? Also
sie sahen eh alle noch aus wie Pferdekutschen, aber die haben eine Batterie und ein Fahrzeug gehabt, was sich per Batterie, mit Elektrik vorwärts bewegt hat.
Interessant. Wie war deine Frage, warum sich das nicht durchgesetzt hat?
Ja, genau, dann ist irgendwie ganz lange nichts passiert.
Und klar, also ein Hinweis kann ich ja dazu mitgeben, Benzin ist schon billig geworden zwischenzeitlich.
Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Entwicklung oder die Reichweite, also die Reichweite ist, glaube ich, ein großes Kriterium. Wie weit komme ich mit dem Tank oder mit meinem Auto von A nach B? Komme ich damit nur 100 Kilometer oder nur 50 Kilometer oder komme ich damit sogar 500 Kilometer? Ich glaube, das ist ausschlaggebend. Und dass da die Batterie, die... Wann war das? Von wann sprechen wir? 1900?
Um 1900 ist 1900, hier der Satz, den ich rausgesucht habe. Und du hast recht, die historischen Fahrzeuge sind ungefähr 100 Kilometer weit gekommen.
So.
Aber wer ist denn weitergefahren?
Ja, aber ich glaube, dass das ja schon interessant ist und dass das auch heute wie damals ein großes Thema ist. Bei Kälte kommst du nicht so weit und auch bei übermäßiger Hitze ähnlich kurz, dass das, glaube ich, ein großes Thema war. Und die Produktion dieser Batterien wahrscheinlich auch irre teuer und irre anstrengend und viel zu viel Aufwand.
Ja.
Also das ist meine Vermutung, dass die Batterieproduktion dazu geführt hat, dass weniger E-Autos damals schon gebaut wurden und dieser Verbrennungsmotor immer mehr und mehr nach vorne gebracht wurde. Ja. Ist da nicht irgendein gewisser Herr Otto von so und so, der Otto-Verbrennungsmotor?
Der Verbrennungsmotor ist eine unglaublich deutsche Erfindung.
Ja.
Ne? Der Otto-Motor und der Herr Diesel, der Rudolf, die sind alle von hier, also aus Baden-Württemberg, aber nennen wir es Deutschland.
Ja.
Ja. Also ich, von dem, was ich mir bis jetzt gelesen habe, habe ich das Gefühl, dass es, dass da echt viel über Jahrzehnte auch echt viel Lobbyarbeit passiert ist, dass also erdölfördernde Staaten dann halt auch ein sehr hohes Interesse hatten, dass damit gefahren wird und sich da auch recht aktiv eingesetzt haben, dass die Entwicklung von Elektrofahrzeugen ein ganzes Stück weit zurückgehalten wird, weil versucht wurde das ja immer mal. Ich war jetzt vor einer Woche auf der Extraschicht, das ist ein Kulturevent im Ruhrgebiet.
Die Lange Nacht der Industriekultur.
Lange Nacht der Industriekultur. In Köln gibt es euch die Lange Nacht der Technik, die war einen Tag vorher, haben wir dann nicht geschafft. Und im Umspannwerk in Recklinghausen gibt es einen Raum, da stehen Elektrofahrzeuge aus den 80er Jahren. Die sehen ziemlich spacig aus für heute. Ich finde es eigentlich geil, wenn jemand so vom Design her wieder bauen würde. Aber das gab es eigentlich immer mal, aber es ist nie so in den Fokus der großen Automobilhersteller gekommen. Das ist schon ein sehr geschlossener Kreislauf irgendwie gewesen. Und die E-Mobilität hat sich da echt lange nicht bewegt. Jetzt sieht das anders aus. Jetzt steigen die Zahlen für die Neuzulassung von Elektrofahrzeugen enorm. Was meinst du denn, welches Land da in Europa ganz oder vielleicht sogar weltweit ganz weit vorne ist?
Welches Land in Europa weltweit ganz
Nein, nee, Europa.
Europaweit vorne ist? Ich würde sagen, Deutschland nicht. Ich würde sagen, Deutschland ist nicht vorne. Ich würde eher behaupten, dass irgendein skandinavisches Land oder Frankreich. Ich würde eher sagen Skandinavien.
Leg dich fest.
Ich sage, jetzt komm, Norwegen, Schweden oder Finnland. Ich würde sagen, ich riskiere es einfach, es ist könnte auch Dänemark sein, Finnland.
Es gibt ja viele Leute, die Finnland gar nicht zu Skandinavien zählen.
Warum?
Ja, weil das, weil die sagen, Skandinavien ist Dänemark, Schweden, Norwegen, so, das wäre eher so die Ecke und...
Aber es
weil
ist ganz, doch,
weil die Sprache doch, so völlig anders ist.
Und mehr wie das Ungarische.
Sagt man so. Fino-Ungrische, Ugro, egal.
Aber gehört trotzdem zu Skandinavien.
Ich bin mir nicht sicher, je nach Definition. Also das ist ja im Prinzip dann, also da ist ja dann auch nochmal Ostsee zwischen.
Ja.
Und also theoretisch kann man auch sagen, das ist eigentlich, haben die so kulturell gar nicht so viel miteinander zu tun gehabt und die haben eigentlich immer nur die ganze Zeit gegen die Russen gekämpft. Oder gegen die, ja doch, gegen
okay, die Zaren. Welches Land ist es denn jetzt?
Norwegen, genau.
Um wieder
zum Thema zurückzukommen. Du warst falsch, also das ist egal.
Ich hätte ja nochmal raten können.
Nein. Die Norweger haben, die Statistik, die ich hier habe, ist quasi von Januar bis März 2019, also 3 Monate. Und in diesen 3 Monaten wurden in ganz Norwegen 18.655 Elektrofahrzeuge zugelassen. Zum Vergleich, in Deutschland waren das 15.944.
Okay, auch nicht so viel weniger, ne? Also sind 3.000 weniger.
Ja, da aber wohnen nicht so viele Leute.
Das ist genau das Ding, ja.
Das habe ich auch ausgerechnet. Also Menschen pro E-Auto sind in Norwegen auf jeden 285. Und in Deutschland ist es weit über 5.000.
Ah, ja. Also da sind wir schon so um den Faktor 20 irgendwie daneben. Und das hat, wobei das natürlich, also es gibt viele Leute, die also Norwegen macht das gut, keine Frage, aber halt auch mit einem dunklen Geheimnis oder einem offenen Geheimnis, wenn man so will. Denn Norwegen ist ja auch das Land mit den größten Erdölvorkommen in Europa. Mhm. Also wenn man Russland mal irgendwie rauslassen für die Statistik. Und selber benutzen sie es nicht, aber exportieren es halt, haben dadurch einen enormen finanziellen Backbone, sind da echt gut aufgestellt und finanzieren damit ihre eigene Elektromobilität. Die, ja, das ist cool, mit zu ziemlich 100% Wasserkraft in Norwegen generiert wird, aber eben mit diesem kleinen Geheimnis, dass man dann das Erdöl in den Rest der Welt verschifft. Was jetzt für so einen Umweltschutzgedanken, naja, sollte man halt eher weltweit denken als norwegenweit. Ja. Ja, bei uns ist es noch nicht ganz so viel und wie gesagt, da glaube ich auch wieder, dass da viel reinspielt, was diese Lobbyarbeit angeht. Also unsere sind ja quasi jeder Deutsche arbeitet in der Automobilindustrie, ist glaube ich die Statistik.
Jeder Deutsche arbeitet, also
doppelt so viele Deutsche wie es gibt arbeiten in der Automobilindustrie.
Ich wusste noch gar nicht, dass ich für die was.
Doch, auch du.
Auch also, ich. Also nein, doppelt aber, auch anscheinend.
Nein, aber es ist das ist halt immer, aber die Arbeitsplätze, ne, wird ja immer der Finger hochgehalten.
Ja, das ist
aber
ja das Totschlagargument, genau. Was eigentlich nicht angeführt werden kann. Aber gut.
Genau. Und deswegen darf sich unsere Automobilindustrie nicht verändern und es passiert ja auch wirklich unglaublich langsam. Zum Beispiel, ich weiß, heute ist irgendwie Statistiktag, habe ich auch mal geschaut, im Jahr 2018 wurden 36.000 reine Elektroautos in Deutschland zugelassen, also hier nicht Hybrid, sondern absolut Batterie-Elektro. Und da ist auf Platz 1, was meinst du?
Jetzt die Marke oder was?
Die Marke, ja.
Die Marke, der Hersteller. Also es gibt, würde ich sagen, erstmal federführend Tesla.
Genau.
Dabei und jetzt kommen natürlich einige nach, so mit Renault, Zoe und.
Ja, sehr gut. Das Tesla ist der erste, Renault ist der zweite, so sieht's aus. Ja. Ne? Und das spricht, es ist natürlich nicht der Spiegel, wie wenn wir auf die Straße schauen. Ne? Also auf der Straße fährt der Deutsche Deutsch. In der Regel, also oder wirklich häufig, ne, hast du irgendwie, fühlen Leute sich mehr verbunden und kaufen VW, Audi, BMW, Mercedes. Aber
ich glaube, den Tesla kannst du auch nur online kaufen, ne? Da gibt es gar keine Läden oder so. Du kannst den, glaube ich, nur online zusammenstellen in so einem Baukasten und dann wird er dir irgendwie per Post zugestellt oder so.
Weiß ich gar nicht so genau.
Aber ich muss, okay, wenn du sagst. Ich bin viel auf Autobahn unterwegs und ich muss viel fahren, so, ja, ich könnte auch die Bahn nehmen, ist nicht möglich gerade so, einfach aus Zeitgründen. Und da sehe ich aber immer mehr Tesla-Autos. Also vor allem diese großen, diese X-Type oder wie sie heißen, diese SUVs. Und aber auch viele Modell 3. Ich glaube, das ist Modell 3 oder Modell S. Dieses
Tesla S.
Tesla S.
Tesla S ist dieser sportlichere. Ja. Also auch, der hat...
So, und ich sehe immer mehr davon auf der Autobahn.
Ja.
Mehr so im südlichen Raum Deutschlands, da vermehrt auf der Autobahn, also ständig mich am Überholen. Aber deswegen, wo du sagst, die Deutschen fahren viel deutsche Autos, ja, aber auch verstärkt Tesla, nehme ich so wahr. Das ist aber auch eine sehr subjektive Wahrnehmung.
Wo wir gerade, also du sagst, du bist viel auf der Autobahn. Wollen wir mal ein kleines Spiel einwerfen?
Ja.
Ich hab ein kleines Spiel mitgebracht und ich nenne es...
brauchen wir Würfel?
Wir brauchen keine Würfel, aber du brauchst einen scharfen Verstand. Ich nenne es Gemeinde oder Gerücht. Ich, Benedikt, werde dir jetzt fünf Kfz-Kennzeichen Abkürzungen oder beginnende Kfz-Kennzeichen geben.
Das ist gut.
Und du musst raten, ob das tatsächlich eine Gemeinde ist oder ob ich mir da was ausgedacht habe.
Sehr gut. Lass uns anfangen. Ja.
Alles klar, los geht's. Das erste Kennzeichen ist BÜS.
Kannst du das bitte buchstabieren?
Kannst du das in einem Satz benutzen? B-Ü-S.
B-Ü-S.
BÜS. Wie Büsenhalter, nur das ohne Tenhalter.
Büsum sein.
Wer kennt es nicht?
Büsum,
wo liegt Büsum?
Büsum liegt, glaube ich, oben an der Ostsee, wenn ich richtig bin. So, jetzt gibt es natürlich seit kurzer Zeit die Möglichkeit, dass kleine Ortschaften wieder ihre alten Kennzeichen bekommen. Mhm. Zum Beispiel wie Wanne-Eickel. Wanne-Eickel hat Wann, gehört aber eigentlich zu der Stadt Herne, ist ja nur ein Stadtteil Wanne-Eickel. Aber die dürfen Wann wieder benutzen.
Ja.
So, jetzt Büs.
Büs.
Es könnte Büsum sein. Was anderes mit Büsken.
Mike Büskens eigenes Kennzeichen.
Ja, Er ist Mann, Stadt, Welt.
Gemeinde oder Gerücht?
Gemeinde oder Gerücht? Ich würde sagen, es ist eine Gemeinde.
Das ist richtig. Es handelt sich um die Gemeinde Büsingen. Das war und ist mittlerweile auch wieder das seltenste Kennzeichen in Deutschland, weil das wirklich nur also ein paar hundert Häuser sind, die da sind. Es hat aber die Besonderheit, dass es komplett von der Schweiz umschlossen ist. Das ist also eine Enklave. Und damit, damals wurde es dann halt schon 68 eingeführt, damit die Zollbeamten der Schweiz es leichter haben, die Leute da quasi durchzuwinken und nicht immer deren Auto auseinanderzunehmen. So wie mir das mal passiert ist, weil ich die nicht verstanden habe und gefragt habe, ob sie mir auf Englisch mit mir sprechen wollen. Und dann haben die meinen alten B-Corsa auseinandergerissen, um zu gucken, ob ich denn mehr als 10.000 Euro mit mir führe in einem Auto, was vielleicht noch 120 Euro wert war.
Büsingen. Büsingen. So, dieser Ort ist eine Enklave in der Schweiz.
Genau, unter Konstanz so die Ecke oder Landkreis Konstanz.
Das wusste ich nicht, dass wir eine deutsche Enklave in der Schweiz haben.
Ja, ist ganz witzig. Und ganz viele Leute haben da ihr Auto auch zugelassen, weil das so ein Mischding ist, dass man teilweise irgendwie die Kfz-Steuer dann in der Schweiz bezahlt und das ist irgendwie billiger. Und deswegen muss man da aufpassen, dass man da ein Haus dann auch hat und nicht nur einen Briefkasten.
Durch diese hohle Gasse werden sie kommen.
Ja. Wilhelm.
Okay, nächstes Kennzeichen.
Nächstes Kennzeichen. Alf.
A-L-F.
Alf. Ich lach mich tot. Ha.
Okay, das ist schon so abstrus, dass es schon wieder richtig sein könnte oder stimmen könnte. Also es könnte eine Gemeinde sein. Ich denke da so an Alfter. Alfter ist hier bei Bonn.
Bonn, ne?
Ja. Genau. Könnte in der Nähe sein. Habe ich hier aber im Kölner Raum noch nicht gesehen.
Ja.
Das muss aber auch nichts heißen. Was könnte es noch?
Vielleicht fahren die Leute aus Alfter einfach nie aus Alfter raus.
Bad Alf. Gibt es Bad Alf? Wer kennt nicht Bad Alf? Bad Alf auf Mellmark.
Max Wright ist gestorben.
Ach ja, der hatte die beste Zeit auch hinter sich, glaube ich. Ich würde sagen, das ist ein Gerücht.
Das ist falsch. Alf gibt's wirklich. Es gehört allerdings nicht zu der Stadt Alf, die es an der Mosel gibt, sondern es ist Alfeld an der Leine im Kreis Hildesheim.
Und
jetzt,
ach, das ist doch
jetzt
Quatsch.
Halt wieder. Wie, das ist Quatsch. Ich war schon mal in Alfeld.
Ja, aber warum haben die denn so ein Kennzeichen? Alfeld.
Ja, weil ich war AL schon vergeben. Weil ich hab mich sowieso gefragt, wann. Egal. Komm, wir nehmen ein neues Kennzeichen. Vielleicht hast du dann ja mehr Glück.
Und okay, Gemeinde oder Gerücht?
Gemeinde oder Gerücht? U. A-E-I-O-U. Der Vokal bist du.
Okay, was haben wir denn für Städte, die groß oder klein groß sind? Ulm könnte es sein, obwohl aber Ulm, gibt's U-L-U-U-M-U, Ulm?
Es gibt ja auch Neu-Ulm.
Neu-Ulm?
Da gibt's auch.
Ist das dann oberhalb oder unterhalb von Ulm oder ist das direkt woanders?
Ja, nee, das ist direkt nebeneinander. Ulm ist so Baden-Württemberg und dann gibt's, oder ich hoffe, ich sag's richtig rum, und dann kommt die Grenze zu Bayern und dann kommt Neu-Ulm. Und das ist irgendwie so eine Zwillingsstadt. Nicht sehr kreativ von der Namensgebung, aber okay.
Es könnte aber auch unter Sachsenhausen oder irgendwie sowas oder Unterdorf, so wie Oberhausen, Unterdorf, unter Hachingen.
Unter Haching, ja. Bundesliga-Verein mal gewesen.
Ich würde sagen, nur ein U. Da es nur ein Buchstabe hat, muss es eine sehr große Stadt sein.
Wer sagt das?
Ich finde, die Ein-Buchstaben-Kennzeichen sind immer relativ große Städte.
Ja, aber warum eigentlich? Köln, also ich mache mal ein Beispiel. Berlin. Das Kennzeichen V ist der Vogtlandkreis und ich glaube nicht, dass da so viele Menschen wohnen.
Gut, der größte Kreis Deutschland ist ja der Kreis Recklinghausen mit über 450.000 Einwohnern, glaube ich.
Und trotzdem hat er das R nicht, sondern RE.
RE, ja. Ja, du kannst natürlich.
Entscheidung also, jetzt.
Ja, Gemeinde oder Gerücht. Ich würde sagen, es ist ein Gerücht.
Es ist richtig.
Es ist richtig, dass es ein Gerücht ist.
Es gibt U nicht, genauso wie I und O auch nicht. Das ist interessant. Also die Mehrheit der Vokale ist nicht vergeben.
Es gibt A.
Es gibt A, also Augsburg.
E.
Essen. Ja, das war's schon. Die anderen gibt's nicht.
Ah ja.
Also Augsburg und Essen sind die einzigen Vokale als Kennzeichen. Ja, das ist Wissen, mit dem man morgen in der Firma richtig Eindruck schinden kann.
Wusstest okay, du komm, schon?
Wir nehmen noch einen. Ja.
ZZ. Zuffenhausen. Nee, zur. Zur Zähe. Ja. Ich erfinde gerade neue Bezirke oder Stadt.
Keine Österreicher, es geht nur um deutsche Kennzeichen.
Es ist auch nicht Zürich, das ist in der Schweiz. ZZ.
Z, Doppel Z. So wie Z.
Das ist schon wieder so schräg. Also ich finde, ZZ ist ja fast so wie ein doppelter Zorro, ne?
Ja.
ZZ.
Welchem Bundesland würdest du das denn zuordnen für den Fall, dass es das gäbe?
Ich würde sagen, es ist entweder bei den neuen Bundesländern oder irgendwie im südlichen Raum. Ich würde nicht so den Nordwesten oder Westen oder Südwesten nehmen, sondern mehr so Bayern und dann den Osten hoch. So
okay, also zwischen Bayern und Mecklenburg-Vorpommern.
Ja, da so.
Ah, okay.
Grüße dahin. ZZ, ziemlich...
Entscheidung?
Ich sag, es gibt's.
Du hast recht, es gibt es. Und du hattest sogar mit deiner konkreten Ortsangabe recht, es liegt zwischen Bayern und Mecklenburg-Vorpommern.
Nicht wirklich.
Doch, in Sachsen-Anhalt. Das ist der Burgenlandkreis und ist benannt nach der Kreisstadt Zeitz.
Zeitz?
Zeitz.
Am Ende ist auch ein Z.
Am Ende ist auch ein Z. Ist aber man kann es nicht von vorne nach hinten lesen. Das kann ich hier nicht wie Reliefpfeiler. Zeitz.
Also es ist kein Anagramm.
Ich denke auch, man kann mit Fug und Recht behaupten, es ist wahrscheinlich im Alphabet, das ganz am Ende kommt, das und Kennzeichen.
Wahrscheinlich auch mal eine Reise wert.
Kann ich dir nicht sagen. Also wenn du das Kennzeichen sehen willst, ja, dann würde ich da hinfahren.
Die Wahrscheinlichkeit, das da dort zu sehen, ist wesentlich höher als woanders in Deutschland, als jetzt in Hamburg zum Beispiel.
Ja.
Könnte aber sein. Oder fahr doch einfach mal nach Köln, damit ich das hier in Köln sehen kann.
Ja, genau. Wenn jemand aus ZZ, aus Zeitz, also aus dem Burgenlandkreis gerade in Köln ist, einfach mal ein Foto machen. Und
ich dachte, das Burgenland ist in Österreich.
Ja, aber anscheinend gibt es auch eins in Deutschland, bei Zeitz. Ja. Ich glaube, einen nehmen wir noch. Einen habe ich noch. FH.
Willst du mir jetzt von der Uni erzählen? Oder
ja, genau.
Oder von der Fachhochschule.
Die Fachhochschule hat ja auch Autos. Warum nicht?
Frankfurt an der Oder oder sowas. Frankfurt Hochland.
Frankfurt Hochland, richtig. Versuch's mal nochmal.
Fulda, Höxter.
Achso, also bundeslandübergreifendes Kennzeichen.
Das ist einfach ein neues, so wie das Fest im Kreis Recklinghausen, was ja auch nicht den Kreis Recklinghausen abbildet, sondern irgendwie so noch.
Ja, mit Buhr und Gladbeck.
Das ist so irgendwie ganz komisch so. Es ist irgendwie, als hätte jemand ein Netz ausgeworfen und das einfach so liegen gelassen, ohne die Grenzen einfach mal so ein bisschen zu korrigieren. Genau. FH. Es könnte. Was haben wir denn noch? Freiburg?
Ja.
Freiburg. Vielleicht ist das wirklich ein ganz kleiner Kreis in Deutschland, der im ländlichen Bereich ist. Also ich würde sagen, es kommt nicht aus Nordrhein-Westfalen.
Also wenn es das überhaupt gibt.
Ja, ja. Dann kommt es nicht aus Nordrhein-Westfalen. Es kommt auch nicht aus Rheinland-Pfalz oder Baden-Württemberg und auch nicht Niedersachsen.
Was bleibt dann noch?
Ich würde auch sagen, wieder der Osten. Es ist irgendwie aus dem Osten, aber ich würde sagen, es gibt's nicht.
Doch. Dieses Kennzeichen
ist kein Gerücht.
Gab es?
Moment, also gab es und gibt es. Das ist schon ein Unterschied.
Na schön, also Stand heute, also es könnte sein, dass noch jemand damit rumfährt. Also theoretisch kann man es vielleicht noch irgendwo sehen. Es steht, du hattest am Anfang eigentlich eine sehr gute Idee, es steht tatsächlich, also das F steht für Frankfurt und das H steht für Höchst. Also Frankfurt-Höchst ist ein Stadtteil von Frankfurt.
Und ich sage Frankfurt-Hochland.
Ja, ja, das ist insofern ganz, ganz nah dran, weil also Höchst damals eine eigene Stadt war und dann aber 1928 irgendwann schon nach Frankfurt eingemeindet wurde. Und dann wurde der Main-Taunus-Kreis gegründet. Und aus irgendeinem Grund war die Stadtverwaltung vom Main-Taunus-Kreis in Frankfurt. Ja, also nicht im Kreis selber, sondern in Frankfurt Höchst. Und dann haben die gesagt, ja, dann machen wir das Kennzeichen noch da, wo wir gerade hier im Kreisrat sitzen. Und deswegen haben die FH bekommen. Und haben das dann erst in den 80er Jahren zu MTK gewechselt.
Das ist also die Hessen.
Verrückt, ne?
Ja, die Hessen hatte ich auch nicht auf dem Schirm. Die bin ich einfach übersprungen, so bei meinem Weg nach in den Süden Deutschlands. Ja.
Seit 87 haben sie dann ihr Rat oder Kreishaus auch in den Kreis verlegt.
Also das heißt, aktuell heißt das Kennzeichen MTK.
MTK und sie haben das alte Kennzeichen nicht wiederbelebt.
Also hatte ich weder Recht noch Unrecht.
Ja,
also theoretisch gibt es das so nicht mehr, also hast du eigentlich recht. Es sei denn, dass jemand das irgendwie seine Ente nie abgemeldet hat und damit immer noch rumfährt, was es bestimmt gibt. Noch weil ich weiß von dem Beispiel, was du am Anfang genannt hast, in Wanne-Eickel, dass Leute ihr Auto nicht abgegeben haben, weil sie unbedingt das Wann-Kennzeichen behalten wollten, weil es ja eine Todsünde wäre, mit einem Herne-Kennzeichen rumzufahren.
Mhm. Ja. Kann ich verstehen.
Ja, schöner Exkurs. Eigentlich haben wir über
E-Mobilität
gesprochen, die am Kennzeichen natürlich dadurch zu erkennen sind, dass sie hinten dann das E mit dran haben.
Ich find's ja immer noch echt schade, dass das Wasserstoffauto sich nicht durchgesetzt hat.
Ja, das wäre echt cool.
Ich bin pro Wasserstoffauto und wenn es günstiger wäre, und da ist wieder der Kostenfaktor für mich wirklich relevant,
ja.
Die gehen, glaube ich, bei 70 oder 80.000 Euro los, diese Wagen. Das ist immens teuer. Wasserstoff selber tanken ist auch nicht viel günstiger da. Ist Diesel und Benzin wesentlich günstiger. Aber ich finde es toll, mit so einem Wagen durch Köln zu fahren zum Beispiel und dabei gleichzeitig die Luft sauber zu machen, weil das so ein Filter noch drin hat. Also ich fände das toll, diese Autos wieder nach vorne zu bringen, aber ich glaube, der Zug ist endgültig abgefahren, weil die seit Jahren immer mal wieder investiert haben, aber das so stiefmütterlich behandelt haben. Ich weiß nicht, Mercedes hat unterschiedliche Autos nach vorne gebracht, irgendwie der Blue Cell 1, Cell 2, Cell 3, Cell 4, Cell 5. Und ja, ich glaube schon seit den 60ern wird da experimentiert und es ist nie so wirklich angekommen. Ich glaube, die öffentlichen Verkehrsmittel sind teilweise damit jetzt unterwegs oder schon unterwegs und das wird immer so ein Nischenprodukt bleiben.
Ja. Ich weiß nicht, das ist ein sehr deutscher Blick auf die Dinge.
Der Blick von den anderen. Ich hätte es gerne lieber anders, ne? Also ich wäre sofort dabei, mir das Auto zu kaufen.
Von deutschen Herstellern. Also weil Nissan baut ja ein Wasserstoffauto,
die haben
sich ja committed, ne?
Ja.
Es ist halt nur VW hat gesagt, nee, machen wir nicht, das hat keine Zukunft für uns.
Nissan, Hyundai hat ein Auto auf dem Markt, kann man auch in Deutschland bekommen. Aktuell gibt es in Deutschland, glaube ich, um die 100 Tankstellen. Viele sind davon oft nicht betriebsbereit oder kaputt oder müssen wieder instand gesetzt werden. Also die Technik ist noch nicht ganz ausgereift, ist in den Kinderschuhen. Ich finde es natürlich toll, du gehst fährst zu einer Tankstelle, steckst den Tankzapfen da rein und innerhalb von 5 Minuten ist das Auto wieder voll und du kannst die nächsten 500 Kilometer sauber durch Deutschland fahren. Wäre natürlich großartig.
Und was hinzu kommt, ist, dass die Batterieproduktion ja auch jetzt umwelttechnisch schon wieder echt bedenklich ist, ne? Also du musst zum einen jede Menge Lithium abbauen, was zum Beispiel in Chile viel passiert. Und das ist extrem wasserintensiv, also du musst ganz viel Frischwasser dafür aufwenden.
Ja.
Du senkst den Wasserspiegel da richtig ab und sorgst dafür, dass die ganzen Kleinbauern oder überhaupt die Landwirtschaft da kaputt geht, weil du da eben das quasi das Wasser verdunsten lässt, damit du an das Lithium drankommst. Und der andere wichtige Rohstoff ist Kobalt. Wird aus dem Kongo viel geschürft. Und da ist das so, dass das machen die Chinesen dort. Also sie sind ja viel auf dem afrikanischen Kontinent unterwegs und ziehen das also quasi komplett raus. Also benutzen den Kongo da im Prinzip wie eine moderne Kolonie.
Einfach als Ressource.
Genau, weil die größten Batterieproduktionen sind ja in China. Die haben ja da muss man natürlich auch sagen, das wäre unser Signal gewesen, dass wir eine Stunde hinter uns haben. Egal.
Das machen wir noch weiter.
Das müssen wir noch zu Ende bringen. Also in China ist Elektromobilität, wird da einfach staatlich verordnet. Also das große Komitee der Partei sagt so, wir machen jetzt Elektromobilität und dann machen die das. Das Schöne am Sozialismus ist, man kann es einfach mal machen. Und die gehen da ganz massiv rein. Aber natürlich, wenn man jetzt von einer smogverseuchten Stadt wie einer Großstadt in China kommt.
Peking, super, großartig, und, ja.
Klar, also Peking ist natürlich ein krasses Beispiel, weil im Prinzip jede 15 Millionen Stadt, die da quasi so, das ist so wie bei uns, was hast du gesagt, Fulda oder so. Also die Verhältnisse, die haben halt so und so viele Millionen Städte, in denen man nicht mehr atmen kann.
Ja, aber ist es eigentlich dann nur eine Verschiebung des Problems? Also Verzicht auf Atomenergie, Verzicht auf Kohleenergie, Verzicht auf Erdöl, ich sag mal Erdöl, diese Ressource oder fossile Brennstoffe, die nicht mehr zu fördern, darauf zu verzichten und jetzt quasi Lithium abzubauen und weitere, ich sag mal wirklich exklusive Rohstoffe, die auch begrenzt sind auf der Welt, die auch viel schwerer vielleicht sogar zu schürfen sind oder zu bekommen sind und damit auch eine große Umweltbelastung oder Umweltverschmutzung einhergeht.
Ja.
Ist es eigentlich dann nur eine Verschiebung des Problems oder können wir diesen Teufelskreis lösen?
Nee, vor allem, weil es ja auch endliche Dinge sind. Also wir haben so und so viel Lithium, das wir abbauen können und dann müssen wir sowieso auf eine neue Technologie kommen. Und da ist natürlich das Schöne am Wasserstoff, es gibt genug Wasserstoff auf der Welt, Punkt. Also da muss man nicht drüber diskutieren, ne? Also ne, wie viel sind das dann? Zwei Drittel vom Ozean sind theoretisch so gesehen Wasserstoff. Also da gibt es einfach genug von. Muss natürlich auch in einem elektrischen Prozess, in der Elektrolyse getrennt werden vom Sauerstoff.
Genau, also ich sag mal, dieser Wasserstoff muss ja erstmal, wenn man den aus Wasser herstellt, muss ja auch Energie aufgewandt werden. Ne? Also das kostet natürlich auch Energie, aber die könnte man dann durch Windkraft, durch Solarenergie oder auch durch Wasserkraft produziert werden. Und somit, also Verlust ist ja immer da. Energieverlust ist immer da, aber der Energieverlust durch regenerative Energien ist natürlich, also ich bin da kein Fachmann, aber sagst du es mir, wesentlich weniger problematisch als durch fossile Energiestoffe.
Ja, einfach, also das Killer-Argument ist die Endlichkeit eben dessen. Wobei, ich habe AfD-Politiker reden hören, die gesagt haben, dass Windkrafträder für den Klimawandel verantwortlich sind, weil sie ja den Wind einfangen. Und dann funktioniert, also dann haben wir keinen
Ach so, die absorbieren den Wind.
Die absorbieren den kompletten
Wind. Fressen den Wind auf.
Die kompletten Strömungen der Ozeane.
Das wäre ja toll, ne?
Ja.
Komplett windfrei. Dank Windkraft. Ist das witzig?
Die Meinungsfreiheit und ihre Auswüchse, nicht wahr?
Ja.
Genau.
Ja. Ach, ist das dumm.
Eigentlich wollte ich noch Richtung Street-Scooter und Pedelecs, E-Bikes ein bisschen steuern, weil also eine Sache, die man sich sicherlich herleiten kann und wo eigentlich auch keiner was gegen sagen kann, ist, je weniger Material ich bewege, desto umweltfreundlicher bin ich unterwegs.
Mhm. Also ist Laufen eigentlich am besten?
Theoretisch Laufen am besten, ist aber natürlich auch langsam. Aber sag mal, wenn ich ein Fahrrad elektrisch bewege, muss ich natürlich weniger Energie aufbringen, als wenn ich 2 Tonnen Stahl durch die Gegend fahre. Mhm. Oder 1,5, wenn es ein kleineres Auto ist. Aber auch da, und das fand ich interessant, also ich weiß, du nimmst das hier in Köln ja wahrscheinlich auch wahr, haben wir jetzt jede Menge Street-Scooter. Bei uns in Bonn ist es, glaube ich, Tier, haben wir einen Anbieter, der die
Zivil hat. Wir haben hier in Köln Tier, Cirque und Lime. Das sind die mir jetzt untergekommen sind und ich habe bereits Tier und Cirque ausprobieren können hier in Köln.
Und wie war das?
Nicht besonders schnell. Da diese E-Scooter oder Roller, diese Elektroroller.
Ja, so ein deutsches Wort benutzen.
Natürlich, erstmal hat es ja gedauert, bis die hier auf die Straße gelassen wurden, beziehungsweise auf den Fahrradweg, weil du darfst ihn ja nicht auf dem Bürgersteig benutzen, sondern nur auf Fahrradwegen. Und die sind begrenzt, maximal 20 km/h, bergab vielleicht auch 21.
Oh.
Und du wirst halt links und rechts von Fahrradfahrern überholt.
Ja.
Es ist für mich persönlich immer noch schnell genug, um mal von A nach B zu kommen. Hier in Köln fand ich es aber schon schwer, von der Kölner Innenstadt in die Südstadt zu kommen, weil die Fahrradwege einfach dann auf einmal nicht mehr da waren.
Ja.
Und dann musste ich halt auf die Straße oder dann doch auf den Bürgersteig. Und
ich glaube, ich würde auf dem Bürgersteig bleiben.
Ich bin auch auf dem Bürgersteig, einfach aus Sicherheitsgründen.
Ja, das ist die vernünftige Sache.
Und ich meine, auf so einer, weiß nicht, vierspurigen Nord-Südfahrt, nee. Also da habe ich jetzt keine Lust. Ich glaube, ich darf
über
das auch gar
A4.
Nicht. Obwohl, ich habe ja ein Kennzeichen hinten dran. Also dürfte ich damit eigentlich auf die Straße, ist das richtig?
Ja, da bin ich unsicher. Also ja, wahrscheinlich. Aber also
ich
auf die Autobahn darfst du nicht. So viel steht fest. Du fährst keine 60 km/h damit.
Nee, nur 20. Aber ich meine, es hat Spaß gemacht. So gerade die letzten Wochen waren ja besonders heiß und das war ein schöner Fahrtwind. Bergauf ist man dann besonders langsam, da kann man eigentlich auch nebenher laufen.
Ja.
So, da ist halt nicht so viel PS. Ne? Ja. Da fehlt halt wirklich die Kraft dieses Gerätes, was natürlich auch sehr leicht ist. Aber ich finde, das ist ein spaßiges Freizeitding. Ich finde, damit kann man jetzt nicht tagtäglich hier durch Köln fahren. Dafür laufe ich dann lieber.
Wie haben die Leute um dich herum reagiert?
So wie die Kölner immer reagieren, denen ist es egal. Ah. Das ist ähnlich wie bei Kamerateams oder Filmteams, die hier drehen.
Ja gut,
das
in der Medienstadt.
Ist es mittlerweile egal, ach, da wird schon wieder gedreht, ach, die Nerven, die nehmen mir meine Parkplätze weg oder ach, hier, ne, könnt ihr das bitte ab 22 Uhr bitte ein bisschen ruhiger oder so. Und ich bin halt über die Fahrradwege gefahren und es hat keinen interessiert. Es haben ein paar Leute mal geguckt so, okay, was ist das? Oh, ein Roller, alles klar. Oder man hat sich auch mal gegrüßt, wenn man einen anderen E-Scooter-Fahrer gesehen hat.
Hat man da so eine Community.
Das ist wie bei den Busfahrern, man winkt halt oder grüßt sich.
Ja.
Aber mehr auch nicht. Also ich finde, dieser große Hype wird, glaube ich, auch schnell wieder abebben. Ja. Das ist meine Prognose. Ich kann natürlich auch total falsch liegen. Aber ich glaube, das ist so ein Freizeitding für Jugendliche. Ich glaube, man muss aber 18 sein, um damit zu fahren.
Ja. Ja, also von den Recherchen, die ich so hatte, also zum Beispiel in San Francisco sind irgendwie alle ganz wütend, ne, was ja eigentlich eine total grüne Stadt ist, aber ja. Das ist irgendwie eine Veränderung und dann liegen die oder stehen die irgendwie auf den Bürgersteigen rum und verschandeln das Stadtbild. Und
das kann passieren. Das ist auch teilweise hier schon so gewesen.
Aber also, ist das wirklich ein Argument?
Nein, natürlich ist das kein Argument. Das kannst du auch mit Fahrrädern machen. Ich meine, guck dir Münster an, da sind auch Fahrräder. Oder Amsterdam, da liegen die Fahrräder reihenweise in den Grachten, weil die da alle reingeworfen werden oder einfach umfallen vom Wind und dann in die Grachten fallen. Ja. Die sind ja ständig die Fahrräder aus dem Wasser am Ziehen. Und das ist dann hier in den anderen Großstädten genauso. Also ich meine, natürlich stehen dann da diese Roller rum, aber lieber diese Roller als die Autos, die Straßen vollstellen. Ja. So, finde ich besser. Die sind halt kleiner.
Die sind definitiv kleiner.
Ja.
Ja, sollten Menschen besser fortbewegen können. Aber ich bin sehr gespannt. Also jetzt haben wir Sommer. Wir haben jetzt Juli, wo wir hier aufzeichnen. Heute waren es, glaube ich, nur so 15, 16, 17 Grad.
20
so
Grad.
Okay, ja, in der Stadt ist immer heißer. Ich bin gespannt, wie die Nutzung aussieht, wenn es dann mal Winter wird. Wenn wir so einen schönen Novembertag haben.
Irgendwo mit bei Stützrädern.
3 Grad und...
E-Scooter mit Stützrädern oder mit Kufen.
Ja, wäre ich ja trotzdem nass. Da will der Graupel... mir ins Gesicht schlägt. Aber du kannst dich
trotzdem fortbewegen und fällst nicht um. Das ist so wie ein bisschen wie so ein Schlitten motorisiert.
Ja.
Nicht?
Vielleicht.
Kann sich vielleicht Tier, Cirque und Lime mal
überlegen. Sie heißen ja Tier. Können so Huskies vorspannen.
Tier. Demnächst Mensch. Das E-Scooter-Mobil. Warum Tier? Ich verstehe auch nicht. Tier, Cirque, Lime. Einfach nur irgendwie einen griffigen Namen.
Ja, weil kommt das aus. Also im Englischen ein Tier ist was? Ist eine Ebene oder? Oh, ich komme gerade nicht drauf.
Aber T-I-E-R?
Ja, ja. Mhm. Ist auch ein englisches Wort. Aber ich weiß gerar nicht, was es heißt, deswegen lass uns schnell weitermachen. darüber
über die Schwäche hinwegtäuschen.
Genau.
Ja.
Ja.
Nee.
Ja.
Aber es ist, bist du denn selber auch schon mal gefahren?
Nein, ich habe es noch nicht ausprobiert. Weil es ist ja auch mega teuer in Bonn. Also wir müssen 1 Euro für die Aktivierung bezahlen und dann 15 Cent pro Minute.
Das ist ja genauso.
Ja, aber wenn ich dann vor der roten Ampel stehe, dann werde ich ja total nervös und denke, die ist schon wieder 15 Cent verloren.
Ja, das stimmt. Ja, also das hast du ja mit dem Auto genauso. Wenn du dir ein Auto leist, irgendwie
hier Start, Stopp.
Von Car2Go oder von DriveNow oder ShareNow, ich weiß nicht, wie das jetzt mittlerweile heißt, kostet das ja auch zwischen 25 und 39 Cent.
Ja.
Und die Aktivierung kostet, glaube ich, auch 1 Euro oder 2. So, das ist sogar noch teurer. Und du stehst dann in der Stadt noch mehr an der Ampel.
Weißt du eigentlich, wie die aufladen, diese E-Scooter? Also rennt dann da wer rum und hat irgendwie...
Hier direkt vor meiner Haustür habe ich einen Mitarbeiter von Cirque, die diese E-Scooter ausladen sehen. Der war mit einem Sixt-Lieferwagen unterwegs und hat diese Dinger hier hingestellt. Ich denke mal, die sehen ja anhand GPS und irgendwelcher Systeme, ob die voll sind oder leer. Und dann werden die eingesammelt und werden dann, ich denke mal, an so einer zentralen Ladestelle wieder aufgeladen und dann neu verteilt. Also wie gesagt, hier direkt um die Ecke hat der Mitarbeiter so 10 Stück, glaube ich, aufgestellt und die Kunden dann konnten dann direkt wieder benutzt werden.
Das finde ich, haben sie bei Car2Go oder wie es eben DriveNow2Go gemacht, eigentlich clever gemacht, weil da kriegt man irgendwie einen Bonus Fahrzeitguthaben, wenn man die Autos zur Tankstelle fährt.
Aber ist das ein Plus für dich oder ein Plus für die? Also machst du damit mehr Freiminuten, wenn du tankst? Also ist es günstiger im Verhältnis?
Ja, ich krieg da was für raus, wenn ich so nett bin, welche Zeit habe. Ich meine Zeit investiere und
aber klar, du musst auch gleichzeitig dafür auch noch die Zeit bezahlen, dass du tankst.
Nee, das rechnet sich am Ende.
Ja?
Ja, du kriegst was raus. Du kriegst irgendwie 10 Minuten extra fahren oder so.
Ah ja.
Ja. Gut.
Ja, ich bin hier immer noch unseren Wein am Trinken.
Wie viel haben wir denn noch über? Vielleicht sollten wir auftrinken und unsere Sendung dann auch zum Ende führen.
Ich gieße noch mal ein bisschen nach.
Mach mal leer.
Ich mach mal den Wein leer.
Verdammt, wir haben eine ganze Flasche Wein geplättet.
So.
Ich müsste diese Folge dann auch mal im Nachgang hören und schauen, was wir erzählt haben.
Die Flasche ist leer.
Ja.
Und die Gläser sind noch voll für das letzte Glas. Wir können noch mal anstoßen. Wir haben
wir
jetzt, genau, so, zack.
Ja.
Die Stunde ist rum.
Ja.
Man kann jetzt ausschalten oder weiter dranbleiben. Wir werden jetzt noch unseren Wein leer trinken und ein bisschen noch was erzählen. Was hat dir gefallen in dieser Folge?
Ich hoffe, dass wir mit zumindest mit dem plakativen Kennzeichenraten wieder was Interaktives gemacht haben.
Du wolltest mehr Gamification.
Ich wollte Gamification. Ich wollte, dass die Leute da draußen mitraten können und sich fragen, was zum Teufel ist FH für ein Kennzeichen? Aber vielleicht ist auch nicht jeder so fasziniert von deutschen Kfz-Kennzeichensystem wie ich.
Hast du früher selber im Auto auf Autobahn im Stau Kennzeichen raten gemacht oder ja. Geschichten erzählen mit Kennzeichen oder so?
Geschichten, ich habe immer gefragt, was ist das? Meine Mutter wusste
das natürlich auch nicht. Das ist richtig genervt, ne? Du warst als Kind
richtig nervig, ja.
Boah, das kann ich mir richtig gut vorstellen.
Was heißt GM? Oh, weiß ich nicht. Niemand weiß, was GM heißt.
Gummersbach?
Ja, gut als Kölner. Da kommen hier welche vor.
Ja.
Ja, so, aber der Kreis heißt nicht Gummersbach, sondern was ist das? Rheinisch-Bergischer Kreis?
Du, da bin ich raus.
Ja.
Ist aber auch jetzt nicht Thema.
Stimmt, hast mich erwischt.
ja, okay, Gamification. Das kann sein, dass die Leute das interessiert hat, kann aber auch sein, dass das ein Abschalter war.
Oh nein.
Weiß ich nicht. Ich stecke ja nicht drin in den Leuten. Ich weiß ja nicht, was die sich vorstellen. Die können mal ein Feedback
da. Ja, wir müssen einen Feedback-Kanal einrichten.
Einholen und dann darauf reagieren.
Ja. Das finde ich gut.
Ja.
Eine Retrospektive machen.
Mich würde ja auch interessieren, über was die Leute uns hören. Über Apple Music, also über Podcast.
UKW.
Apple Podcast. Wie heißt das denn? Apple Podcast? Apple Music Podcast? iTunes wird ja eingestellt. Apple Podcast heißt es, glaube ich.
Apple.
Über Apple, über den Apple-Kanal, über Deezer oder über Spotify.
Ja.
Das würde mich interessieren. Also ich kann es natürlich auch in den Statistiken nachgucken, aber schreibt uns trotzdem.
Ja, so machen wir das.
So.
Gut.
Ja, dann vielen Dank. Ich freue mich auf die nächste Sendung. Wir haben jetzt aktuell in diesem Monat, glaube ich, 3 Sendungen gemacht. Oder wann war die erste Sendung? War die letzten Monat?
Nee,
wir haben diesen Monat noch.
Ich glaube, wir haben ja erst den.
Wir haben erst den 9. Wir haben letzten Monat 2 also jetzt, Sendungen gemacht.
Jetzt, wo wir aufzeichnen.
So, das heißt, wir haben diesen Monat die erste Sendung. Wir müssen uns noch so ein bisschen in den Rhythmus einarbeiten. Ja. Wir haben noch nicht so den richtigen Rhythmus gefunden. Gut, bei 3 Folgen ist das auch schwer.
Wir haben heute auch Zeit. Ja. Wenn du jetzt jeden Tag 3 Stunden machst, da kann ja keiner mitkommen.
Ich glaube schon.
Echt?
Doch, bestimmt.
Ach.
Das heißt, wir setzen uns direkt jetzt hier nach dieser Folge direkt nochmal dran und machen die zweite Folge.
Okay, dann raten wir mal, welche Regionalbahn wo langfahren.
Ach, das wird spannend.
Oh ja.
Genau. Mit dem tollen Titel, also wir hatten ja gerade Gemeinde oder Gerücht.
Ja.
Und dann heißt das Spiel.
Da muss ich wieder den Thesaurus anwerfen.
Regionalbahn oder?
Richtig falsch.
Toll. Das ist griffig, das ist wirklich gut.
Das verkaufen das wir ist, an die Bild- und Tonfabrik.
Ich finde, das ist so schmissig, das läuft bei RTL.
Ja, ja. Denke schon.
Oder RTL Guido
Kanz präsentiert.
Ja, das ist ja mehr SWR.
Ja, na, wirklich? Ist er nicht bei, nee, macht er nichts Kanz, bei RTL?
Nee, Guido Kanz macht bei, also im ersten vom SWR produziert Verstehen Sie Spaß und darf ab und zu mal, glaube ich, im Panel bei Genial daneben sitzen.
Okay. Dann machen wir das halt bei den Öffis.
Bei den Öffis?
Ja.
Bei welchem Öffi?
Wie heißt der Online-Jugendsender?
Funk?
Ja.
Bei Funk? Das
ist eine Funknummer. Mit Gaststar Philipp Walulis.
Das fände ich toll.
Fände ich super.
Und der ist dann Schaffner, oder was?
Ja, die ganze Redaktion, die er da hat. Mit seinen
Tickets 5. Bitte. Sonst kommt die Glocke.
Immer abonnieren.
Ja. Ach schön. Gut, ich freue mich auf die nächste Sendung. Wir werden wieder ein spannendes Thema. Nein, wir werden 2 spannende Themen haben. Und wir werden wieder ein neues Getränk haben. Ich werde das erstmal jetzt hier austrinken.
Mit noch mehr Alkohol. Pulle Wodka.
Nein, wir hatten ja auch hier passend zum Alkohol natürlich auch noch ein bisschen Wasser.
Ne? Ah, das habe ich vergessen.
So, dann würde ich sagen, im Stil von Peter Lustig, abschalten.
Genau.
Und anschalten zur 4. Folge.
Genau. Macht's gut zusammen.
Ciao.